Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallihallo, ja, einen sehr schönen Morgen, Abend, Mittag oder welche Tageszeit auch immer ihr uns das, ihr uns jetzt hört. Ich hab's wieder verkackt. Hier ist Christian in Berlin, der literarische Salon hat für Folge 116, glaube ich, geöffnet. Es würde mich nicht wundern, wenn auch das falsch wäre. Karin in Frankfurt, hilf mir mal bitte, bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede.
Hallo ihr Lieben, auch von mir. Ich bin da und es ist tatsächlich Folge 116 und womöglich hört man uns sogar nachts oder
das
im Klo
könnte,
oder beim Gassi gehen.
Richtig, oder
man weiß
oder.
Es nicht.
Richtig. Und ja, das dürft ihr und das sollt ihr auch
uns
gerne
nicht
machen.
Vorstellen.
Genau, wir wollen.
Beim Sport. Sport ist. Sport ginge auch.
Ja, und wenn man
oder
dann plötzlich weißt, du hast gerade so die Hantel oben und dann kommt der Gag und das daran wollen wir nicht schuld sein.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja.
Es ist Februar, ihr Lieben. Könnt
Ach
ihr das
Mensch.
Glauben? Es ist tatsächlich Februar. Ja, es ist tatsächlich, der Februar ist eigentlich auch schon ziemlich weit fortgeschritten, weil wir ja natürlich noch am 30. Januar die letzte Folge rausgeschossen haben. Deswegen ist jetzt eigentlich schon der Februar auch schon wieder halb durch. Aber da es unsere erste Februarfolge ist, die erste von zweien.
Ich habe zwar keinen Jingle dafür, aber du darfst trotzdem was raushauen.
Trommelwirbel für das Motto meines wunderbaren Tischkalenders. Ich möchte es gar nicht vorlesen. Doch, es ist so schön. Lieber Christian, bist du bereit?
Nein, aber hau raus.
Alles hat ein Ende, nur du bist eine Wurst. Du Wurst, du. Weißt du Bescheid?
Ja, ich habe zwei, also.
Oh. Ich meine, das wollen wir jetzt auch nicht vertiefen.
Du, es gab früher, ich weiß nicht, ob das bei euch auch gab, irgendwelche in den 70er, 80er Jahren gewesen sein, irgendwelche Plakate, die eben so an den typischen Plakatwänden hingen. Da stand dann immer drauf, ich bin zwei. Und ganz unten drunter, so in klein geschrieben, stand dann irgendwas, was zeigte, dass es sich irgendwie auf Öltanks oder so bezog. Und Öltanks wollen wir jetzt ja nun mal überhaupt nicht mehr haben. Deswegen bin ich gerne zwei oder hab zwei oder was auch immer. Aber
also ich assoziiere jetzt mit zwei eigentlich nur das ZDF, aber ist ja auch egal. Also ich meine,
ja.
Also an Öltanker, an Öltanks, Öltanker, Tanker, Tanker, Tankende,
Transportgefäße,
ja. Egal. Also wir vergessen die Öltanks, Tanker, Tankende, egal.
Und wir
also
vergessen auch alles, was ich womöglich sonst noch an Zweien haben könnte.
Genau, bitte. Wir vergessen jetzt einfach alles. Mann, wir sind keine drei Minuten online und schon entgleitet uns diese Episode schon wieder. Dabei gibt es doch so aufregende Dinge.
Wovon sprichst du?
Sehr. Ich habe keine Ahnung. Also, Christian, jetzt mal ganz unter uns. Also
ja,
hört uns ja keiner zu.
Ich bin aufgeregt, da hast du allerdings recht. Oder vielmehr.
Ja.
Also ich bin zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, auf jeden Fall so in fröhlicher Erwartung und hoffe, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr das alle hören könnt, also frühestens hören könnt, ich nicht nur in fröhlicher Erwartung, sondern in ernsthaft toller Stimmung bin über, und das darfst du jetzt sagen, Karin, weil du heute wieder sehr wenig Redeanteil kriegst.
Darüber, dass endlich Band 2 deiner Sphero-Trilogie erschienen ist, zumindest die E-Book-Version. Juhu.
Yay, genau.
Und es heißt, willst du es sagen?
Ja, es heißt
du.
Split mit 3T geschrieben, wie es sich gehört. Ist ja klar.
Analog zu Off
mit 3F. Genau.
Also
ja,
Split.
Und der Name ist Programm, weil diesmal habe ich gefühlt 12 verschiedene Erzählstränge.
Ja, ja, ist weil, mir auch aufgefallen.
Ja, aber es hat alles seinen Sinn.
Ja, absolut, jo. Absolut.
Ja, und ihr Lieben...
Ja, und den schönen Untertitel musst du noch erwähnen, wird der so. Crawler dich kriegen? Ja,
genau, wird er dich kriegen, der Crawler. Das ist tatsächlich auch dir zu verdanken, dass ich nicht irgendeinen so generischen Dutzend Untertitel genommen habe. Ja, und das gefällt mir tatsächlich jetzt auch viel besser, weil... Also.
Da bin ich sehr froh. Also ich bin halt so ein bisschen schlichtes Gemüt. Ich brauch's halt gerne so ein bisschen plakativer, weißt du? Also
und das passt auch super. Und
ich denke, die meisten anderen Leser ja auch. Also die wollen sich, also ich meine, unter Split
absolut.
Kann man sich ja auch noch nicht so wahnsinnig viel vorstellen, genau wie unter
Richtig. Das ist natürlich wieder mein ganz persönliches Ding gewesen. Ich wollte unbedingt diese Titel haben, dass die natürlich niemandem was sagen und viele Leute auch gar nicht auf die Idee kommen, das dann näher wissen zu wollen, wenn nicht noch ein vernünftiger Untertitel dazu ist. Ja, daran hätte ich vielleicht früher denken können, aber zumindest habe ich das ja bei dem ersten Teil jetzt auch noch ausgebügelt und beim zweiten gleich von vornherein hoffentlich richtig gemacht.
Du wirst alles richtig gemacht haben. Ich bin mir sehr sicher. Also ich habe sehr guten Mut, dass das ein Knüller wird. Ne? Also,
ja, ich habe
auch. Wer weiß, am Ende bist du jetzt schon Bestseller-Autor.
Ach, das wäre doch was.
So beim.
Sehr geil.
Kann auch sein.
Das, also wünsche ich mir
nicht,
tatsächlich.
Liebe, ja, falls nicht, liebe Leute, kauft dieses Buch. Ein Link dazu wird natürlich in den Shownotes sein. Ansonsten findet ihr es unter dem wunderbaren Titel, den ich noch einmal erwähnen werde. Split mit 3T wird der Crawler dich kriegen. Mhm. In allen Shops, überall, wo es E-Books gibt und demnächst auch überall, wo es Taschenbücher gibt. Und kleiner Pro-Tipp, also ich meine, ihr könnt natürlich das E-Book kaufen, ja, also ihr solltet wahrscheinlich sogar auch das E-Book kaufen, aber ihr solltet dann auch noch das Taschenbuch kaufen, weil das sieht richtig geil aus. Ich habe schon ein Video davon gesehen, ich habe es leider noch nicht persönlich in Händen, ich habe Band 1, aber es hat noch niemand außer dir in den Händen. Ja.
Genau, es hat momentan noch niemand außer mir in den Händen und ihr könntet natürlich auf die Idee kommen, mal rumzugucken, ob ich es tatsächlich noch geschafft habe, dadurch, dass das ja ein Auflagendruck ist, bei Lovely Books eine für mich kostenfreie Leserunde damit dann anzufangen, dann wäret ihr womöglich in der Lage, das auch als allererste in Händen zu halten und dann natürlich auch direkt drin lesen zu dürfen. Und ich habe ja so wieder so viel Spaß gehabt, das dann innen auszustatten. Also diesmal habe ich mir sogar ein kleines bisschen, nachdem das beim ersten Teil ja so gut angekommen ist, da immer die Kapitel mit Artwork zu versehen sozusagen, habe ich mir diesmal auch gesagt, ja, wenn das gefällt, dann versuche ich diesmal tatsächlich auch Artworks zu kreieren und selber zusammenzubasteln. Das, was ich mit irgendeiner KI-Unterstützung mir rausgeholt habe aus den Tiefen des Netzes, dass es tatsächlich thematisch zu dem Kapitel irgendwie passt.
Du bist ja crazy. Und KI, also apropos, ich könnte jetzt auch noch eine lustige Anekdote zum Thema KI erzählen. Ja. Denn ich habe heute schon, ehe wir mit der Aufnahme gestartet haben, weil ich ja wusste, wie unser Kalenderspruch lautet, habe ich versucht, ein wurstiges Cover zu generieren. Aber dann sag mal mit Journey, dass sie jetzt irgendwie so ein lustiges Cover mit einer Yummy Sausage machen sollen. Das hat mit Journey nicht so gerne.
Oh, oh, oh! Nein, bitte nicht.
Ja, also jedenfalls habe ich da länger gebraucht und bis ich da jetzt ein eher neutrales Bild bekommen habe. Aber gut, ich meine, ja, zweimal habe ich wirklich so eine, hast du schon mal so eine böse Meldung bekommen, sie verstoßen gegen unsere Richtlinien dann, also wirklich mit irgendwie 1000 Sachen, was man darf und was man nicht darf, aber ich weiß jetzt an einer leckeren Wurst so wahnsinnig verfänglich sein sollte.
Ja, naja. Immerhin war es keine Aubergine.
Ja, Genau.
Also, was wollt ihr eigentlich, Leute?
Was wollt ihr eigentlich? Also KI ist nicht unbedingt immer das Mittel der Wahl. Aber ich habe es dann geschafft und ihr seht das im Episodencover, wie es geworden ist. Also jetzt, es passt dann auch, es ist so eine Synthese. Eigentlich hätte ich noch dein Buch mit reinbringen müssen, aber das wäre dann wahrscheinlich so am Prompting wirklich sehr anspruchsvoll gewesen. So habe ich jetzt diese Würste einfach in ein Cornish Cottage da verpackt. Oho. Das ist halt irgendwie auch, ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt die Überleitung. Wir können gerne nochmal zurückspringen, aber das wäre jetzt schon die Überleitung zu dem eigentlichen Anlass unserer Show heute, weil wir haben nämlich sehr viel vorzulesen, also du konkret. Ja. Wir waren nämlich beide recht fleißig mit irgendwie Apple Tree Murders.
Allerdings, als ich vorhin das aufgemacht habe und reingeguckt habe, was da der Word Count in den beiden Kapiteln, ja, wie man es ja nennen kann, so anzeigte, da dachte ich mir, oh, das wird mal wieder eine Überlänge-Folge. Mal sehen.
Aber jetzt habe ich eine spontane Idee. Weißt du was? Wir lesen einfach jetzt nur deins vor und machen dann in der übernächsten Sendung meins. Dann haben wir jetzt erstmal, können wir noch ein bisschen strecken.
Ja, schauen wir mal, wie schnell ich das gelesen kriege und ob wir dann hinterher alle noch Bock haben.
Und ob wir da noch Gesprächsbedarf haben. Ich glaube, wir haben nämlich Gesprächsbedarf nach deinem Kapitel. Also ich hatte Gesprächsbedarf nach deinem Kapitel und konnte aber nicht mit dir sprechen, weil ich ja arbeiten, also schreiben musste.
Dann schauen wir doch einfach mal. Vielleicht können wir dieses Gespräch ja auch nachholen. Und deswegen drücke ich jetzt als allererstes mal auf einen Knopf.
Spoiler-Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung.
Jo, also, wir sind bei den Apple Tree Murders ja inzwischen bei, also wenn man das jetzt wirklich als alles als Kapitel bezeichnen möchte, bei Kapitel Nummer 25 angelangt. Möchtest du noch mal kurz einen kleinen Abriss für diejenigen zum Besten geben, die womöglich nicht unsere ganzen Plotfolgen oder Vorlesefolgen gehört haben? Oder soll ich gleich? Darf ich gleich?
Naja, sagen wir mal so, also Granny Smith ist immer noch tot und doch nicht. Ich glaube, wir können, also das mit der Zusammenfassung wird jetzt wirklich krass. Also ich meine, ich könnte natürlich eine Zusammenfassung geben, aber dann kriegen wir so oder so eine Überlänge hin. Aber ich nochmal apropos KI. Ich habe jetzt eine KI gefunden, die unter Umständen in der Lage sein könnte, anhand von unserem kompletten Elaborat, das wir bisher gemacht haben, könnte ich diese KI bitten, mach uns mal eine Kurzzusammenfassung aller Kapitel. Ich bin mir nur nicht sicher, ob diese KI auf Deutsch besonders gut ist. Also auf Englisch kann sie es. Im Deutschen war es schon nicht. Das müsste ich mal ausprobieren.
Okay. Dann müssen wir den Text erst mit einer anderen KI ins Englische übersetzen. Aber ja, das ist ja dann leider wieder 1:1 übersetzt, mehr oder weniger. Das hört sich ja dann richtig scheiße an. Nee, lasst es lieber. Oh, war ja. Nein,
das mache ich nicht. Also ich kann das ja mal spaßeshalber, kann ich es ja mal probieren, ob das irgendwie, ob da was Sinnvolles bei rumkommt, dass wir dann mal tatsächlich mal wieder so einen aktuellen Überblick haben, was denn in den einzelnen Kapitelchen da so vor sich geht. Aber also gut, für all jene, die es wirklich noch nicht gehört haben. Granny Smith lebt in Foy, einem kleinen Ort in Cornwall. Ist es Cornwall?
Ja,
oder
das ist Cornwall.
Ich glaube, es ist Cornwall. Und ist eine grandiose Fudge-Köchin oder Manufakteurin, wie auch immer. Ja, eine Fatschköchin. Und beziehungsweise sie ist nicht mehr, weil leider lebt sie nicht mehr. Sie wurde eines Morgens und es ist jetzt gerade in unserer Geschichte erst der zweite Tag angebrochen. Das war bisher alles Tag 1, also der Mordtag, wurde sie hinterrücks erschlagen. Aber nur ihre sterbliche Hülle ist tatsächlich verblichen. Ihr Astralleib, also ich sag immer nur Geist dazu, das darf ich aber nicht, also ihr Astralleib lebt noch. Und sie kann mit diesem Astralleib, kann sie mit ihrem Kater kommunizieren, mit Alistair, der nämlich mehr ist als nur normale, stinknormale Hauskatze, sondern ein Meerkater. Also ein durchaus magisch begabtes Tier. Und sie versuchen irgendwie herauszufinden, wer für diesen unglückseligen Zustand von Granny zuständig ist. Damit, da tun sie sich zusammen mit der Journalistin Jonah Gold und deren Airedale Terrier Freddy. Freddy kann wiederum mit Alistair kommunizieren. Niemand kann aber von den dreien mit Jonah 1:1 kommunizieren. Also zunächst jedenfalls.
Was so ein bisschen blöd ist irgendwie.
Was so ein bisschen blöd ist, weil Jonah natürlich sehr clever ist, aber irgendwie Gedanken lesen kann sie auch nicht. Und vor allen Dingen, es dauert so ein bisschen, bis sie begreift, dass Granny jetzt ein Geist ist. Und ich glaube, so ganz glauben will sie es immer noch nicht. Mhm. Wobei, es bleibt ihr jetzt nicht mehr viel anderes übrig, weil Granny ist inzwischen in ihr Handy eingezogen. Ach so, davor gab es noch einen weiteren Todesfall, nämlich eine Kurzzeitaffäre von Jonah, der arme
Alfie.
Wie heißt er? Alfie. Alfie, das ist peinlich, wenn ich die Namen schon nicht mehr drauf habe. Alfie ist auch unglückselig verblichen und wieder war Jonah die Erste am Tatort, was sie kurzfristig in Polizeigewahrsam bringt. Sehr, sehr unschöne Sache. Jedenfalls, Granny hat es dann geschafft, in Jonas Telefon praktisch einzuziehen und kann jetzt mit ihr via Bluetooth oder Kopfhörern oder sowas kommunizieren. Mhm. Man kann sich vorstellen, dass Jonah das alles irgendwie, dass sie schon Schwierigkeiten hat, das alles so zu akzeptieren und zu begreifen. Aber ja, also sie nimmt es dann irgendwie hin, den ganzen Irrsinn. Und ja, zuletzt war es dann so, dass sie dann nochmal mitten in der Nacht, nachdem sie wieder aus dem Polizeigewahrsam rauskam und so weiter, sind sie alle nochmal zusammen zu Grannys Cottage gepilgert, um nochmal Dinge zu sichern, und zwar zum einen jenes Manuskript, auf den es mutmaßlich der Mörder abgesehen hat, und außerdem möchte Granny unbedingt die Kladde ihrer Mutter haben, von wo man ausgehen kann, dass die Mutter wohl also eine richtig echte formstabile Hexe war, die so richtig was von Magie verstand. Ja, das ist aber auch noch nicht so richtig rausgekommen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es so ist. Und ja, tatsächlich werden sie dann kriegen sie mit, dass jemand in dem Cottage ist und der da auch was mitnimmt, mutmaßlich der Mörder, denn er lässt auch einen Handschuh zurück mit einem sehr verdächtigen Fingerkonstellation, möchte ich mal sagen, weil der Ringfinger genauso lang ist wie der Mittelfinger oder sogar länger. Ja. Ich glaube genauso lang.
Genauso lang wie der Mittelfinger.
So ein bisschen, ungefähr. Ja. Ja. Jonah als Sterbliche muss dann einfach mal schlafen und sie tut es auch und beschließt dann, dass es jetzt so nicht mehr weitergehen kann und dass sie jetzt am nächsten Tag muss sie jetzt mal alleine dann losziehen und sagt zu Granny, du musst jetzt aus meinem Handy raus, du bleibst jetzt bei mir zu Hause in meinem Cottage und kannst ja schon mal das Manuskript sichten, was da jetzt irgendwie drinsteht, was da jetzt so interessant ist, und ich mach mein Ding. Und genau da steigen wir jetzt ein in das Kapitel, das hast du so hübsch benannt, Granny taucht ins Geschehen.
In der Tat, und das tue ich jetzt für sie, mit ihr, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Verflixt, warum habe ich nicht mehr daran gedacht, sie noch zu fragen, bevor sie aufgebrochen ist? Alistair erhob seinen Kopf vom Futternapf, aus dem er gerade die letzten Reste seines Frühstücks aufgeschleckt hatte. Gefragt? Wonach? Granny ließ sich neben ihm auf den Küchenboden sinken. Ach, wir haben doch vereinbart, dass ich mich um das Manuskript kümmere, während Jonah ihre Feldstudien betreibt, aber die Manuskriptblätter sind immer noch in Mutters Schuber. Und das ist ein Problem, weil? Na, wie soll ich sie denn nun lesen? Der Kater leckte sich die Lefzen und gähnte dann ausgiebig. Danach richtete er seine Bernsteinaugen auf Granny und bemerkte, das ist doch offensichtlich. Du machst es, wie Jonah angedeutet hast. Du tauchst hinein. Oh, stimmt. Ich vergaß. Dann ist es ja gut, dass du mich hast. Alistair wandte sich von Granny ab und stolzierte aus der Küche. Kopfschüttelnd sah Granny ihm hinterher und wandte ihren Blick dann dem Schuber zu, der auf der Arbeitsfläche neben dem Brotkorb stand und erneut wie ein altertümliches Kochbuch wirkte. Also eintauchen. Nun gut, einen Versuch ist es wert. Sie erhob sich vom Boden und ließ sich auf der Arbeitsfläche nieder, direkt mit Blick auf den mit allerlei Abbildungen von Tieren und Getreide verzierten Einband. Sie sammelte sich kurz und drang dann hinein. Nichts geschah. Bis auf das Gefühl, sich in einem Kasten voller Papier zu befinden. Granny rang die sofort aufkeimende Enttäuschung nieder und versuchte sich mehr auf die Geschichte zu konzentrieren, die auf diesen knapp 600 handbeschriebenen Seiten verfasst worden war. Da hast du mich tatsächlich eines Fehlers überführt, denn ich hatte da vorhin Maschinen beschrieben noch und sie hat es ja tatsächlich handgeschrieben, weil es ja eins der ersten Manuskripte ist.
Ja.
Der Eindruck der Seiten verschwamm und wich einem diffusen grauen Wabern. Mendeley, ich will nach Mendeley. Mit einem Mal war alles anders. Sie stand auf einem Perserteppich inmitten der mit dunklem Holz getäfelten Eingangshalle eines Herrenhauses. Rechts von ihr führte eine Treppe entlang einer Reihe von Porträts ernst reinblickender Männer zu einer Empore, hinter der fahles Sonnenlicht durch die Sprossen dreier bogenförmiger Fenster in die Halle fiel. Links von ihr stand an der dunkelgrün gestrichenen Wand ein Chesterfield-Sofa aus dunkelrotem Samt. Ein eleganter, älterer Mann kam in diesem Augenblick die Treppe hinunter. Granny wusste, dass sein Name Maxim war. Und sie war sich ebenfalls einer Präsenz bewusst, die allumfassend im Raum zwischen ihnen schwebte, die Präsenz einer Frau, die einmal dagewesen war. Von da an lief alles wie ein Film ab. Granny befand sich mittendrin, war aber unfähig, eigenständig zu agieren. Doch sie spürte den Nachklang einer Frau namens Rebecca, die Furcht vor der mysteriösen Haushälterin und die zunehmende Spannung, während sie selbst versuchte, ihren eigenen Platz zwischen ihnen zu finden. Dann den Schock, als sie Rebeccas wahre Natur begriff und ihre Erschütterung verbunden mit einer vagen Hoffnung, während sie schließlich vor den immer noch glimmenden Trümmern des Herrenhauses stand. Dann war es vorbei. Doch Granny tauchte nicht wieder auf. Stattdessen schien sie wieder im diffusen Grau zu schweben, das sie zu Anfang umfangen hatte. Mit einem Mal tauchten Worte vor ihr auf, in einer ausdrucksstarken Handschrift mit ausgeprägten Ober- und Unterlängen verfasst waren. Die in. Wupp. Wieder ein Wort mehr. Meine liebe Gwen. Ich werde niemals unseren verzauberten Sommer damals in 27 vergessen und deinen Mut, mit dem du unsere Verbindung vor deinem Dienstherrn verteidigt hast. Leider letztendlich zu deinem Nachteil. Die Worte, mit denen du sie bei deinem Weggang verfluchtest, hallen immer noch in mir nach. Und ich kann dir versichern, dass sie dies auch beim Herrn des Anwesens tun. Verzeih mir, dass ich damals nicht in der Lage dazu war, meinen Jungen in Anführungsstrichen aus der Kiste zu befreien. Ich hoffe, dass dir diese spezielle Version meines aktuellen Manuskripts gefällt. Wie du feststellen wirst, ist dort ein Hausmädchen enthalten, das der Protagonistin in nicht wenigen Situationen Beistand leistet. Bedauerlicherweise hat sich der Verleger gegen ein Verbleiben eben dieser in der Geschichte ausgesprochen. Und wer bin ich, es von ihm zu verlangen? Aus diesem Grund soll es auf ewig dir gehören. Stets die deine, DDM, Foy am 8. Mai 1938. Der Text verblasste und entließ Granny langsam wieder in die Wirklichkeit. Sie schwebte aus dem Schuber heraus, blieb aber direkt daneben auf der Arbeitsfläche sitzen und musterte ihn fragend. Verzauberter Sommer! Unsere Verbindung, stets die deine, und wer ist diese, bei allen Göttinnen und Göttern, Mutter hieß Guinevere, sie war im Jahr 1927 gerade 22 Jahre alt und hatte als Dienstmädchen gearbeitet, wo war das noch gleich, Len, in diesem Augenblick erscholl unter ihr eine laute Fanfare und ließ Granny hochschrecken. Ihr Körper schoss aufwärts und sie konnte es gerade noch verhindern, dass ihr Schwung sie direkt wieder in den über ihr befestigten Lautsprecher beförderte. Mittlerweile war die Melodie verklungen und durch eine Kakophonie verschiedenster Laute ersetzt worden. Heulen, Quietschen und Rumsen in unterschiedlichen Ausprägungen. Sie ließ sich zurück auf die Arbeitsfläche sinken, warf einen vorsichtigen Blick über dessen Kante auf den Küchenboden und traute ihren Augen nicht.
Du warst jetzt weg. Ich hoffe nur bei mir, sonst nicht. Ja.
Nein, also hier werden meine Ausschläge noch munter angezeigt.
Na sehr gut, dann will ich nicht länger stören, dann lausche ich einfach weiter. Ich kann ja auch mitlesen, falls ich irgendwie Aussetzer sehe.
Genau, also sie traute ihren Augen
nicht. Wir waren bei der Kakophonie der wilden Geräusche.
Genau, richtig. Also ich war gerade ein kleines wenig weiter. Sie ließ sich zurück auf die Arbeitsfläche sinken, warf einen vorsichtigen Blick über dessen Kante auf den Küchenboden und traute ihren Augen nicht. Dort fuhr ein rundes Ding durch die Küche, drehte sich hin und her und bewegte sich augenscheinlich ohne Sinn und Verstand. Wenn es auf ein Hindernis traf, stieß es dagegen, kehrte um und fuhr in irgendeine andere Richtung. Dabei vermittelte es den Eindruck eines Betrunkenen, der taumelnd mal hierhin, mal dorthin stolperte. Zu Grannys Erstaunen übte es dabei eine geradezu spürbare Anziehung auf sie aus. Bevor sie auch nur in der Lage dazu war, sich einen Reim auf all dies zu machen, erschien der Kater in der offenen Küchentür und gab ein Fauchen von sich. »Alles der was?« begann sie, doch in diesem Augenblick machte er einen mächtigen Satz und landete mitten auf diesem Ding, was es prompt zum Verstummen brachte. Der Kater hob seinen Blick zu ihr und seine Augen leuchteten auf. Zufrieden auf. »Olé!« »Was um Himmels Willen ist das?« wollte Granny wissen, immer noch nicht sicher, ob sie es wagen konnte, ihren Aussichtspunkt zu verlassen. »Unter euch Menschen wird dieses Katzenspielgerät als Staubsaugroboter bezeichnet.«
»Katzenspielgerät?«
»Selbstverständlich. Neben der durchaus nicht uninteressanten Funktion, dass es in der Lage ist, durch einen Luftsturm kleine Dinge vom Boden aufzusaugen, eignet es sich durch sein oft erratisches Bewegungsmuster und die durchaus vorhandene Wendigkeit trefflich für Jagdspiele von Katzen, die es aus verschiedenen Gründen bevorzugen, in ihrer Behausung zu bleiben. Natürlich nur für diejenigen, die die mentale Stärke besitzen, um sich nicht durch die Geräuschentwicklung einschüchtern zu lassen.«
»Verstehe«, gab Granny zurück und begab sich nach unten, um den Saugroboter genauer in Augenschein zu nehmen.
»Hast du demnach deinen Tauchgang beendet?« kam es nach kurzer Zeit von Alastair.
»Tauch? Oh ja, in der Tat. Und es war recht aufschlussreich.«
»Wie wäre es dann, wenn du mich auf deinen Informationsstand bringst? Lange genug hat er ja gedauert.«
Granny warf ihrem Kater einen schälen Blick zu, entschied sich dann jedoch für ein »Sehr wohl, euer Hochgeboren.«
»Recht so«, gab er zurück. »Ich würde es bevorzugen, dass wir dies nicht in einem Funktionsraum mit Blick auf einen leeren Futternapf tun. Lass uns ins Wohnzimmer gehen.«
Damit machte er einen Satz, bis in den Flur und verschwand. Kopfschüttelnd machte Granny sich daran, ihm zu folgen. Im Wohnzimmer angekommen, fand sie den Kater auf dem Fensterbrett über der Heizung mit Blick auf den Garten hinter dem Haus vor. »Ist dir die Handlung des Romans Rebecca vertraut?« fragte sie ihn vorsichtshalber, da sie keine Lust darauf verspürte, sich womöglich noch ein weiteres Mal an diesem Tag der Herablassung ihres Katers auszusetzen. Alastair gähnte.
»Nein, meine Passion galt von jeher eher spannend investigativem Stoff.«
»Oh, aber spannend ist diese Geschichte durchaus, und sie erzählt letztendlich auch von Mord.«
»Aha, dann erhelle mich bitte.«
Also begann Granny damit, die Handlung kurz darzustellen und auch eine örtliche und zeitliche Einordnung der Geschichte und ihrer Autorin vorzunehmen. Sie war gerade dabei, die von ihr vermutete Verflechtung mit ihrer eigenen Mutter zu erläutern, als ein Schatten über sie fiel. Grannys Blick zuckte herum und sie entdeckte eine dunkel gekleidete Gestalt, die sich in diesem Moment mit einem Brecheisen an der Tür zu Jonas Balkon oder Terrasse zu schaffen machte, je nachdem, was du gerne hättest. Sie wohnt auch in einem kleinen Cottage, also Terrasse.
Ja.
Dann werde ich das gleich mal entsprechend anpassen. Bupp und zack. So. Schon verriet ein Knirschen, dass die Tür dabei war, nachzugeben. Grannys erster Impuls war, sich so schnell wie möglich zu verbergen, dann aber fiel ihr wieder ein, dass er sie ja gar nicht sehen konnte. Aber Alastair, versteck dich, rief sie ihm noch zu, doch das war nicht mehr notwendig. Der Kater hatte sich bereits auf eine schwarze, flauschige Decke gelegt, die auf dem Sessel vor dem Fenster lag und war geradezu mit ihr verschmolzen. Granny schwebte ein Stück weg von der Tür und versuchte angestrengt, etwas an der Gestalt zu erkennen, die in diesem Augenblick mit einem Knarren die Tür öffnete und das Wohnzimmer betrat. Es war eindeutig ein Mann. Um wen es sich handelte, ließ sich jedoch nicht feststellen, denn er trug eine schlichte schwarze Outdoorjacke mit ebensolcher Hose, seinen Kopf bedeckte ein dunkles Basecap und er hatte sich zusätzlich eine schwarze Sturmhaube über das Gesicht gezogen, die nur die Partie um die Augen und einen Teil der Nase freiließ. Und mit diesen Augen sah er sich nun intensiv im Raum um, nachdem er die Tür mit seinen behandschuhten Händen wieder zugezogen hatte.
Während der Mann begann, das Wohnzimmer zu durchsuchen, widmete Granny ihre Aufmerksamkeit vollends diesen Handschuhen. Es waren keine solch feingliedrigen Gebilde wie derjenige, den Jonah mitgenommen hatte, als sie die Wohnung verlassen hatte. Natürlich nicht. Er braucht ja auch ein vollständiges Paar. Das anthrazitfarbene Leder hatte eine deutlich erkennbare Narbung, wirkte aber doch hochwertig. Außerdem schaute ein Bündchen aus hellgrauer Wolle daraus hervor, das Granny noch so noch bei keinem anderen Handschuh bemerkt hatte. Mit einem Mal wurde ihr bewusst, was die Spannung zu bedeuten hatte, die sich nach dem Abflauen des ersten Schrecks mehr und mehr in ihr bildete. Das Manuskript, wenn er mit dem Wohnzimmer fertig ist, dann wird er sich auch den anderen Zimmern widmen, und selbst wenn er die Küche zuletzt betritt, wirkt Mutters Schuber in Jonas moderner Küche doch sofort wie ein Fremdkörper. Verflixt, wenn er das Manuskript mitnimmt, dann... Kein Zweifel, meldete sich Alastair, der Grannys Gedanken offensichtlich gelesen hatte. Wir müssen zusehen, dass wir diesen Mistkerl von der Küche fernhalten. Selbst wenn wir es nicht hinbekommen, dass er die Flucht ergreift, dann sollten wir ihn wenigstens aufhalten. Der Mann hatte mittlerweile die Untersuchung des Regals beendet, in dem Jonah neben Büchern auch Magazine und Unterlagen gestapelt hatte. Aufhalten, bis was passiert? Fragte sich Granny fieberhaft. Das kann doch nur Jonah sein, die nach Hause kommt. Und was wird der Unhold dann tun? Er hat ja bereits zwei Menschen umgebracht. Aber nichts zu tun ist keine Option, rief der Kater nun in ihrem Geist. Der Mann wandte sich dem Sofa- und Couchtisch zu, auf dem sich neben Jonas Laptop weitere Unterlagen befanden. Du hast natürlich recht, rief Granny zurück. Versuch du schon einmal dein Bestes, ich habe eine Idee. Damit wappnete sie sich und schoss los. Durch die Wand des Wohnzimmers, quer durch das Bad und bis in die Küche, wo der Saugroboter immer noch abgeschaltet herumstand. Auch wenn sich die Zeit in Jonas Smartphone... Auch wenn sich die Zeit in Jonas Smartphone bei eingeschaltetem Flugmodus angefühlt hatte, als würde sie um Mitternacht über einen Friedhof in den Karpaten streifen, hatte sie die Zeit doch dafür genutzt, in den installierten Apps zu stöbern. Und eine davon hatte eine Funktion, die ihnen nun hoffentlich nützlich sein würde. Granny schlüpfte in das Gerät und erweckte es wieder zum Leben. Bevor sie es auf den Weg ins Wohnzimmer schickte, startete sie die Funktion, von der sie hoffte, dass sie ihre Rettung sein würde. Laut heulend machte sich der Roboter, zu dem Granny vor ihrem geistigen Auge nun neben der Bezeichnung Hamish auch noch verschiedene andere Einstellungen eingezeigt wurden, auf den Weg ins Wohnzimmer. Von dort konnte sie bereits Kampfgetöse vernehmen. Eine dieser Einstellungen war eine Liste der Fanfaren, die die Arbeit des Gerätes begleiten konnten. Granny entschied sich für Wagners Ritt der Walküren.
Ich stelle mir das so vor. Erst habe ich überlegt, ob sie die Musik vom Weißen Hai nimmt, aber das würde ja bei dem Lärm, den der Roboter macht, nicht so richtig funktionieren. Und dann dachte ich mir, geil, ja doch, das könnte was werden. Ich stelle mir das so vor.
Ja, gut. Ja, so habe ich es mir auch vorgestellt. Also es ist wirklich wahnsinnig lustig. Also und natürlich, also gruselig natürlich auch, weil was macht der Mörder bei Jonah zu Hause und wird man ihn stoppen können? Was wird passieren?
Ja.
Was macht Alistair und
deiner werten Auswertung überlassen?
Ja, wie sieht's denn aus? Wollen wir das noch angehen oder?
Ja, wir sind
ja
gerade bei einer halben Zeit, Stunde. Also,
ja, ich merk's ja. Es kommt mir viel länger vor. Aber
ja,
Quatsch. Nein, die Zeit fließt dahin wie ein sanfter Strom und überhaupt.
Genau. So. Ja, insofern machen wir gleich weiter mit Kapitel Nummer 26. Jonah will antworten. Also das könnte jetzt im Übrigen wieder ein wenig holpriger werden, weil ich das tatsächlich noch nicht vorher durchgelesen habe. Just ja, saying.
Okay, du schaffst das. Ich glaube an dich, Christian.
Du würdest etwas sagen, wenn dir etwas seltsam vorkommt, oder? Fragte ich Freddy, als ich die Haustür hinter uns geschlossen hatte, mich aber nicht sofort dazu entschließen konnte, loszugehen. Grannys Worte hatten mir zu denken gegeben, und irgendwie wurde ich nun das Gefühl nicht los, eine Zielscheibe auf dem Rücken zu tragen, was albern war, denn am helllichten Tag würde wohl selbst der hinterlistigste Mörder es nicht wagen, mir in den Kragen zu gehen. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit, oder? Freddy stupst
Stopp. Stopp. Ich musste vielleicht noch dazu sagen, das ist natürlich jetzt nicht zeitlich gesehen genau an der Stelle, wo wir im vorherigen Kapitel aufgehört haben, sondern eigentlich ist es genau, geht es genau weiter nach dem Kapitel 24, also nach dem Ende von Kapitel 24.
Ja, das nur ist das, eine parallele Handlung. Ja, ja, genau, richtig.
Es ist sozusagen eine, oder beziehungsweise jetzt einfach wieder ein Stückchen früher, aber ja, aber es ist im Grunde parallel zu Grannys Kapitel. Genau. Sorry, also ihr habt es bestimmt begriffen, aber ich habe mir gedacht, ich muss es jetzt nochmal erwähnen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sorry.
Freddy stupste mich aufmunternd an und warf mir einen unternehmungslustigen Blick zu. Ängstlich oder nervös wirkte er nicht, sondern bereit für die Abenteuer, die der Tag für ihn bereit hielt. Also eigentlich wie immer. Ob der Kater ihm eingeschärft hatte, auf mich aufzupassen? Ich hatte das immer noch nicht ganz begriffen, dass Grannys Riesenkatze nicht nur mit ihr, sondern auch mit meinem Hund kommunizieren konnte. Aber andererseits war das im Vergleich der anderen Absurditäten, meine Güte, die mein Leben seit gestern bestimmten, fast noch die logischste und nachvollziehbarste Sache. Unwillkürlich schüttelte ich mich und dachte dann an das markige Versprechen, das ich mir nach dem Aufwachen selber gegeben hatte.
Ups. Was denn? Ein S zu viel. Das markige Versprechen, das ist ein S zu viel.
Ach, also geht ja gar nicht, ja?
Nee, das geht das gar nicht.
Ein Relativpronomen? Mhm. Ja, genau. Mhm. Oh Gott, ich und Grammatik.
Ich also, schon nicht, aber ich.
Ja, dass egal, ich mir nach dem Aufwachen selbst gegeben hatte. Oder ja, geben, ohne selbst gegeben hatte. Der Tag sollte heute nach meinen Regeln ablaufen und ich war bereit für alles. Komm, Freddy, jetzt gehen wir erstmal in die Redaktion. Ich schlug den kürzesten Weg ein, der über den Hauptplatz führte, auf dem heute der Wochenmarkt abgehalten wurde. Freddy schien es nicht eilig zu haben, denn plötzlich blieb er wie angenagelt stehen, um ausführlich an einem Blumenköbel mit einem kitschig blinkenden Weihnachtsbaum zu schnüffeln. Zweifellos hatten dort schon etliche Kollegen spannende Nachrichten hinterlassen. Immerhin bekam ich auf diese Weise am benachbarten Gemüsestand ein paar Gesprächsfetzen mit. »Was für ein schrecklicher Unfall! Ich kann nicht glauben, dass Granny Smith nicht mehr lebt«, sagte eine Frauenstimme. »In der Zeitung stand etwas von einem unglücklichen Freak-Accident«, antwortete eine andere. »Da kam wohl ganz schön viel Pech zusammen.« »Pech? Freak-Accident? Ich traute meinen Ohren nicht. Und wer bitteschön hatte einen Artikel über Grannys Tod geschrieben?« Der Impuls, mich in das Gespräch der sensationsgierigen Gemüsekäuferinnen einzumischen, war groß, doch ich unterdrückte ihn und zerrte an der Leine. 5 Minuten später hatte ich die Redaktion erreicht und marschierte noch in Mantel und Mütze zu Sams Büro. Er war mir nun noch eine Erklärung mehr schuldig. Doch der Raum war leer, sein Schreibtisch verwaist und ordentlich aufgeräumt. Es sah nicht so aus, als sei er nur mal kurz auf dem Klo oder bei einem Termin. »Wo ist Sam?« fragte ich seine Sekretärin Jenny. »Krank«, entgegnete sie mit einem Schulterzucken. »Krank?« wiederholte ich blöde. »Gestern war doch... war er noch topfit?« »Ja, gut.« Wieder ein Wort mehr. Hurra. »Gestern war er noch topfit?« »Was weiß ich? Vorhin rief er an und hat sich krank gemeldet.« Jenny runzelte die Stirn. »Und wie hat er dabei geklungen?« »Darf ein Mann wie Sam sich nicht mal krank melden?« wich sie meiner eigentlichen Frage aus. »Natürlich darf er, aber erstens meldet er sich nie krank und zweitens war er zumindest gestern noch nicht krank. Ich finde das ein bisschen mysteriös.« Erneut zuckte sie nur mit den Schultern. Jenny war schon so lange hier im Job, dass sie nichts und niemanden mehr hinterfragte. War womöglich auch besser für die geistige Gesundheit. Dabei müsste sie doch ebenfalls Interesse an all den dubiosen Geschehnissen haben. Schließlich waren nur wegen ihres Geburtstagsgeschenks die Ereignisse in Gang gekommen. Da keine hilfreichen Hinweise zu erwarten waren, drehte ich mich abrupt um und ging zu meinem Schreibtisch. Auf dem Weg dorthin schnappte ich mir eine aktuelle Ausgabe der Zeitung. Auf Seite 5 fand ich schließlich eine kurze Notiz. »Tragischer Unfall. Faye Smith, die allseits beliebte Fatschkönigin von Foy, wurde gestern in ihrer Küche tot aufgefunden.
Offenbar hatte sich eine schwere gusseiserne Dekopfanne aus ihrer Halterung gelöst und die 66-Jährige erschlagen. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. Foy wird Granny Smith vermissen. J.G. 66, da müssen wir noch mal gucken,
ob das habe ich gecheckt. Das habe ich in der Figurendatenbank überprüft, super, die vielleicht du angelegt hast.
Die ich hoffentlich richtig angelegt habe.
Ja. Ja.
Nicht nur war dieser Artikel in Form und Inhalt ein schlechter Witz, irgendjemand hatte unverschämterweise mein Kürzel dahinter gepackt, sodass es aussah, als hätte ich ihn vielleicht. Ich glaube, als.
Warte mal, ich hätte ihn geschrieben.
Das ist ja dein Text.
Ja.
Heiße Wut kochte in mir hoch und ich merkte, wie der Impuls, meine Finger um Sams faltigen Truthahnhals zu drücken, unwiderstehlich wurde. Er wusste wohl, warum er sich heute nicht mehr unter die Leute traute. Ich griff nach meinem Handy und wählte seine Nummer. Doch ich landete sofort auf der Mailbox. Dieser Mistkerl. Ich kappte rasch die Verbindung, um mir selbst die Chance zu nehmen, eine hitzige Schimpftirade abzulassen. Ruhig, Blut, Jonah, raunte ich mir leise selbst zu und hängte erst meinen Mantel weg und holte mir dann einen Kaffee aus der Küche. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Freddy mit den Jungs aus der Sportredaktion schäkerte und entweder keine Gefahr für mich witterte oder auf einen kleinen Snack hoffte. Wie auch immer, die Konfrontation mit Sam konnte noch ein bisschen warten, genau wie der Besuch im Handschuhladen. Jetzt würde ich erstmal tun, wofür ich bezahlt wurde. Einen großen Aufmacherartikel über die ungeheuerlichen Geschehnisse des gestrigen Tages schreiben. Davor las ich mir noch rasch die aktuellen Polizeimeldungen durch, die über den Agenturticker reingekommen waren. Alfies Tod wurde da mit einem dürren Zweizeiler abgefertigt. Kleinkrimineller in seiner Wohnung erstochen. Alle Spuren deuten auf einen Treter im Drogenmilieu hin. Drogenmilieu, meine Fresse. Alfie hatte in seinem kurzen, traurigen Leben sicher einige Probleme gehabt, aber Drogen gehörten nicht dazu. Positiv musste ich wohl werten, dass ich nicht mehr zu den potenziellen Tätern gehörte. Jedenfalls nicht offiziell. Vermutlich sollte ich dankbar für die kleinen Dinge sein. Ich ließ meine Finger knacken und fing dann an zu tippen. Doppelmord in Foy, titelte ich und füllte die Spalten rasch mit einer süffigen Mischung aus echten Fakten, Augenzeugenberichten, schließlich war ich in beiden Fällen unmittelbar nach den Taten selbst vor Ort gewesen, provokanten Fragen an die Exekutive und einigen Spekulationen darüber, wie diese beiden Fälle zusammenhingen und wer dahinter stecken könnte. Mir war klar, dass ich mit diesem Artikel vielen Menschen auf den Schlips treten würde. Allen voran PC Fumble, dessen Inkompetenz so für sich sprach, dass ich nicht einmal übertreiben musste. Fumbles Kollegen dürften ebenfalls nicht glücklich sein und Sam würde zweifellos vor Wut schäumen. Aber das war sein Problem, wenn er es vorzog, heute blau zu machen. Meine geheime Hoffnung war jedoch, dass auch der wahre Mörder durch meine Zeilen aufgeschreckt werden könnte und unvorsichtig wurde. Oder noch gefährlicher, für mich. Ich schluckte die aufkeimende Angst mit dem inzwischen kalt gewordenen Kaffee herunter. Ich würde mich nicht kleinkriegen lassen, von niemandem. Rasch las ich mir meinen Text noch einmal durch und lud ihn ins System hoch. Ohne Sam am Steuerrad war die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es der Artikel tatsächlich morgen auf die Titelseite und schon heute Abend in die Online-Ausgabe unserer kleinen Zeitung schaffen würde. Und dann würde ich abwarten, wie sich der Shitstorm zusammenbraute. Sicherheitshalber mailte ich den Beitrag noch ein paar Kollegen in anderen Zeitungen und auch an ein paar überregionale Blätter. Irgendjemand würde die Geschichte schon bringen. Inzwischen war es mittags und mein Magen knurrte. Kein Wunder, denn seit den paar Bissen Käsebrot von gestern Abend hatte ich nichts mehr gegessen. »Freddy, komm«, rief ich durch die Redaktion und gleich darauf kam mein Terrier angeflitzt. »Mittagessen«, sagte ich zu ihm, was ihn begeistert wedeln ließ. »Ich habe noch ein paar Recherchetermine«, kündigte ich vage meiner Kollegin Sue an. »Weiß nicht, ob ich heute noch mal reinkomme. Wenn was ist, dann ruf mich an.« Ohne eine Antwort von ihr abzuwarten, schnappte ich mir meinen Mantel und meine Handtasche und machte mich mit Freddy wieder auf den Weg nach draußen. Auf dem Markt kaufte ich mir einen heißen Scotch Pie und ignorierte die flehenden Hundeaugen.
Stattdessen belauschte ich wieder einige andere Gespräche, doch die drehten sich lediglich um Fußball und geplante Fernreisen. Interessierten sich die Leute so wenig um die Belange ihrer Heimatstadt? Mit ein paar Bekannten wechselte ich einige flüchtige Worte, doch niemand sprach mich auf Granny Smiths Tod an oder hatte sonst etwas Interessantes zu berichten. Ich sah auf die Uhr. Womöglich hatte der Handschuhladen noch Mittagspause, also beschloss ich, mir zuerst Sam vorzuknöpfen. Sein Handy war noch genauso tot wie vorhin, also schlug ich mit Freddy den Weg zu seinem Häuschen ein. Auf dem kurzen Fußmarsch breitete ich mich dann innerlich auf die verschiedenen Möglichkeiten vor. War er am Ende wirklich krank? Das hielt ich für die unwahrscheinlichste Option. Steckte er in den beiden Mordfällen mit dem Täter unter einer Decke? Auch das wollte ich nicht glauben, aber wer konnte schon wirklich in einen anderen Menschen hineinsehen? Am wahrscheinlichsten?
Ja.
Am wahrscheinlichsten erschien mir die Variante, dass sein journalistischer Instinkt aus dem sehr tiefen Winterschlaf erwacht war und er nun selbst recherchierte. Doch warum tat er es dann heimlich? Warum wollte er nicht mit mir zusammenarbeiten? Wusste er am Ende von einem noch größeren Komplott? Oder stand er unter Beobachtung und wollte mich nicht in Gefahr bringen? Ich schnaubte auf. Diese Möglichkeit konnte ich wohl streichen. Jedenfalls den Punkt mit der Gefahrenabwehr für mich. Dass er unter Beobachtung stehen könnte, war dagegen nicht ganz so abwegig. Nun ja, ich würde es hoffentlich gleich wissen. Die dunkelgrün lackierte Tür sah aus, als würde sie sich dringend nach einem neuen Anstrich sehen. Doch immerhin prangte ein weihnachtlicher Kranz aus tannengrünen Ilex und Misteln mit einer roten Schleife daran. Ich klingelte und gleich darauf öffnete mir Moira, Sams Ehefrau, die Tür und warf mir einen verwunderten Blick zu. »Was tust du denn hier?« fragte sie mich und ich bildete mir ein, etwas Misstrauen in ihrer Stimme zu hören. »Ich wollte mich nach Sam erkundigen«, entgegnete ich wahrheitsgemäß und drängte Freddy mit dem Knie zurück, denn Moira wich bei seinem Anblick zurück. »Aber warum kommst du dann hierher?« »Er wohnt doch hier, oder?« »Ja, schon, aber...« Hier war etwas ganz gewaltig faul. Er hatte sich krank gemeldet und geht nicht an sein Handy? Also wollte ich mich vergewissern, dass es... Ach so, sorry. Das ist ja wörtliche Rede. Er hat sich krank gemeldet und geht nicht an sein Handy. Also wollte ich mich vergewissern, dass es ihm gut geht. Oh. Moira schien einen Moment lang vollkommen aus dem Konzept gebracht zu sein. Ich wettete, dass sie der Meinung war, er sei heute Morgen in die Redaktion gegangen. Doch erstaunlicherweise fing sie sich rasch wieder. Er musste nach St. Austell wegen seiner Zahngeschichte. Vermutlich darf er da das Handy nicht anhaben oder so. Ich glaubte ihr kein Wort. Davon hat er gestern gar nichts erwähnt. Oder ist es was Akutes? Ja, total akut. Er hatte mörderische Schmerzen, vermutlich eine vereiterte Wurzel oder so. Sie verzog ziemlich beeindruckend das Gesicht. Ich zögerte einen Moment, doch es hatte wohl keinen Sinn, bei ihr weiterzubohren. Sie würde mir nichts verraten. Mir gegenüber mochte sie ihn decken, aber ich war mir sicher, dass sie Sam bei nächster Gelegenheit eine ordentliche Szene machen würde. Scheint ganz recht. »Das klingt wirklich unangenehm«, sagte ich schließlich. »Gute Besserung für ihn, und falls ich etwas tun kann, dann wird er sich ganz sicher bei dir melden«, fiel sie mir ins Wort und schloss die Tür. Freddy wuffte leise und gab mir auf seine unnachahmliche Art zu verstehen, dass es für uns erstmal nichts mehr zu tun gäbe. Früher hätte ich diese tierische Intervention als typische Terrier-Ungeduld interpretiert, doch seit gestern war ich mir nicht mehr so sicher, ob er am Ende Gefahr witterte. Darüber wollte ich lieber nicht nachdenken, und da wir ja ohnehin noch andere Dinge zu tun hatten, liefen wir wieder ins Ortszentrum zurück. Womöglich war Sam nach einem Einlauf von seiner Frau empfänglicher für mich. Kurze Zeit später standen wir vor dem putzigen Handschuhladen namens Gloves of Eden. Was ein hübsches Wortspiel mit dem Nachnamen des Betreiberpaars war, die jederzeit von ihren Produkten behaupten würden, sie seien im Paradies entstanden. Ich nahm Freddy kurz an die Leine, weil ich mich noch lebhaft an unseren letzten Besuch erinnern konnte, als er begeistert seine Vorderpfoten auf den Tresen gestemmt und Francesca, wie auch immer wir das jetzt Francesca in Englisch, Eden, ja. Francesca ja. Eden geküsst hatte.
Die Zunge einmal übers Gesicht. Warum auch immer. Kurz schoss es mir durch den Kopf, dass ich nachher Granny mal bitten könnte, Alistair, Moment, das wird mit Org geschrieben.
Ah, ja.
Macht ja nichts. Ja. Alistair zu fragen, was an Francesca Eden so unwiderstehlich auf meinen Hund wirkte. Doch dann konzentrierte ich mich lieber wieder auf den eigentlichen Grund meines Besuchs. Ich öffnete die Tür, ein altmodisches Klingeln erscholl und aus dem Nebenraum ertönte die wohlklingende tiefe Stimme von Frederick Eden. Herzlich willkommen bei Gloves of Eden. Im nächsten Moment kam er in den Verkaufsraum geschwebt, doch sein Lächeln fiel wie ein Soufflé in sich zusammen, als er Freddy und mich sah.
Oh, Sie, stellte er fest.
Hallo, Mr. Eden, grüßte ich ihn freundlich. Keine Sorge, Freddy wird heute nicht übergriffig werden. Ich schielte zu meinem Hund, der brav neben mir saß, aber ziemlich enthusiastisch mit dem Schwanz auf dem polierten Holzboden klopfte und einen leicht irren Blick hatte. Das kann ich mir jetzt bei Hunden nicht so richtig vorstellen, aber doch, du wirst das wissen. Ja, das ist okay. Locker. Ja, alles klar. Na, dann du weißt das bestimmt viel besser als ich. Das höre ich gerne. Er räusperte sich und beschloss wohl, dass ich womöglich eine Kundin sein könnte und etwas mehr Freundlichkeit verdient hatte.
Was kann ich für Sie tun, Miss Gold? Vielleicht ein paar Handschuhe als Weihnachtsgeschenk?
Wovon träumte er bei Nacht? Glaubte er wirklich, dass ich eine Lokalreporterin maßgeschneiderte Handschuhe leisten konnte? Vielleicht entgegnete ich jedoch mit meinem hoffentlich charmantesten Lächeln. Ich habe mich ja unsterblich in ihre wundervollen Waren verliebt, behauptete ich. Das war nicht mal gelogen. Aber ich habe noch ein anderes Anliegen. Ich kramte in meiner Handtasche nach dem einzelnen Handschuh, den ich gestern in Granny's Cottage gefunden hatte. Der stammt doch...
Ja, ich habe Habe geschrieben und das heißt natürlich hatte. Also du hast es gleich richtig gelesen, ja.
Der stammt doch sicherlich aus Ihrer Werkstatt, nicht wahr? Frederick setzte sich umständlich eine Brille auf und untersuchte das edle Stück mit einem Stirnrunzeln. Doch er war ein schlechter Schauspieler und mir war umgehend klar, dass er diesen Handschuh kannte.
Ja, das kann sein, dass wir den angefertigt haben, entgegnete er vage. Warum wollen Sie das wissen?
Das ist eine etwas irre Geschichte, begann ich und kicherte verlegen. Ich war nämlich eine verdammt gute Schauspielerin, wenn es sein musste. Ich habe diesen Handschuh gestern an einem Ort gefunden, der eine besondere Bedeutung für mich hat, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Zufall war, sondern eine Botschaft, fabulierte ich weiter.
Aha.
Nun ja, ich denke, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, druckste ich herum und wünschte mir inständig, dass ich auf Knopfdruck erröten könnte. Das würde noch authentischer wirken.
Was kann denn an einem Handschuh peinlich sein? Fragte Frederick halb verwundert, halb jovial.
An dem Handschuh an sich nichts, aber ich denke, der Besitzer hat ihn absichtlich abgelegt, weil er möchte, dass ich ihn finde, so wie Aschenputtel ihren Schuh.
Kam es so nur von Freddy. Hatte ich zu dick aufgetragen? Verstehe.
Frederick kratzte sich nachdenklich am Kinn und schien mit sich zu ringen. Ich weiß natürlich, dass Sie mir nicht einfach so den Namen Ihres Kunden nennen können. Das wäre ja unethisch, sprach ich schnell weiter, obwohl es genau das war, was ich wollte. Doch manchmal musste man einen kleinen Umweg machen. Aber vielleicht können Sie mir einen kleinen Hinweis geben? Ich probierte es mit einem treuherzigen Augenaufschlag, den ich mir von Freddy abgeguckt hatte, und tatsächlich stahl sich ein kleines Lächeln auf seine Lippen. Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Doch dann donnerte der Walkürenritt
in ohrenbetäubender Lautstärke aus meiner Tasche. Was zur Hölle? Okay. Der musste unbedingt nochmal sein, oder?
Naja.
Entschuldigung. Moment.
Ruhig, Brauner. Frederick verzog sichtlich angewidert das Gesicht. Freddy jaulte und ich angelte mit dem Mut der Verzweiflung nach meinem Handy. Diesen Klingelton hatte ich ganz sicher nicht eingestellt und schon gar nicht auf diesem Pegel. Dem unbekannten Anrufer würde ich sowas von meiner Meinung geigen. Es war allerdings kein Anruf, sondern ein Alarm. Ein
Arm von Hamish, meinem treuen Saugroboter. Ich wusste gar nicht, dass er sich mit meinem Smartphone verbunden hatte. Doch das war jetzt zweitrangig. Entscheidend
war das
Video auf meinem Display. Offensichtlich eine Live-Aufnahme aus meinem Wohnzimmer. Ich erkannte eine schwarze Hose, sah schwarz behandschuhte Hände, die nach Alistair griffen. Und dann poppte plötzlich auch noch ein Text in dicken roten Buchstaben auf. Eindringlingsalarm, komm schnell, er hat's auf das Manuskript abgesehen. Also jetzt müssen wir aber, wir sind jetzt dazu verdammt, in dem Tenor weiterzumachen. Ne? Wenn wir jetzt so auf die Tube drücken, dann dürfen wir uns kein Nachlassen mehr erlauben, glaube ich. Das wird uns das Lektorat eiskalt
um die Ohren bauen. Wobei natürlich habe ich ja jetzt irgendwie so eine wunderbare, jetzt war sie ja im Handschuhladen und hat ja diese tolle Schleife eingefädelt, oder diese Finte eingefädelt. So, sie war kurz davor, dass sie einen Namen bekommt und dann wieder dieser Rückschlag. Und wer weiß, was dann jetzt passiert. Ne? Wer weiß, ob Granny und Alistair diesen Typen nicht doch irgendwie in die Flucht schlagen.
Was jetzt wieder meine Aufgabe ist, vielen Dank auch.
Ja, um das einfach noch alles so ein bisschen rauszuzögern, weil es gibt jetzt natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ich habe ja jetzt ganz viele Dinge angelegt. Also das mit diesem Artikel, der natürlich Wellen schlagen könnte. Ja. Der paradiesische Handschuhmacher, der wahrscheinlich eventuell auch einen Tipp geben könnte. Und derer Möglichkeiten. Genau.
Also eben und Sam ja letztendlich.
Sam, von dem wissen wir noch gar nichts, was jetzt mit dem ist. Ja?
Du hast auch noch keine Ahnung. Nein, also du hast jetzt einfach nur mal ihn aus der Gleichung versucht, so ein bisschen rauszukürzen, aber in Klammern gesetzt sozusagen, damit du noch ein bisschen länger Zeit hast oder so, um dir darüber klar zu werden, oder?
Ja, so könnte man sagen, weil ich meine, das wäre jetzt auch, also man darf ja einfach auch nicht zu früh alle Dinge abhaken.
Ja, also ich meine, wenn ich das jetzt hier so sehe, dann sind wir jetzt ja, haben wir die 40.000 Worte immerhin schon mal geknackt, und wenn es jetzt dann langsam so, weiß ich nicht, dass das jetzt so ungefähr 2/3 sind oder so, dann kommen wir vielleicht bei, ja, eben dann 60 an. Insgesamt, also das wäre ja für so ein Ding sicherlich in Ordnung.
Das wäre für so ein Ding in Ordnung, aber ich meine, da müssen wir halt auch noch 20.000 Worte schreiben, also und sie mit Inhalt füllen, also mit sinnvollem Inhalt füllen. Just saying.
Ja.
Um dich zu zitieren.
Genau, ja. Ich weiß nicht, hast du... Ich wage es ja gar nicht das Wort zu nennen. Hast du mal auf das Denkbrett geguckt?
Gelegentlich mal, jetzt in jüngster Vergangenheit jetzt nicht, aber also, ich werde es live tun,
Habe da nämlich mal quasi meine Idee des Motivs angelegt, ist jetzt die Frage, wir das tatsächlich schon direkt jetzt öffentlich machen. Oder
ja, mach's mal bitte öffentlich, weil dann kannst du es mir erzählen, dann muss ich es nicht versuchen, selbst zu begreifen. Das ist nämlich wahnsinnig kompliziert.
Ja, genau. Das habe ich nämlich deswegen auch selber mit vielen Pfeilen.
Und jetzt behauptest du, dass Granny nämlich 76 ist in diesem Ding, aber in der Figurendatenbank ist sie 66.
Richtig,
aber
gut, ich glaube, das war letztendlich, hatten wir irgendwann mal, nachdem ich das angelegt hatte, gesagt, Mensch, eigentlich nie. Damit ist sie ja keine, also wirklich so Granny-artig, sondern tatsächlich eigentlich noch, sagen wir mal, eine etwas ältere, ja, so zu jung eigentlich. Ja. So, also, ich habe jetzt erstmal Folgendes zusammengetragen. Also Daphne du Maurier ist 1907 geboren, und die hatte laut diverser Recherchen, die es ja eben irgendwie so gibt, grundsätzlich Zeitlebensgefühle für das eigene Geschlecht. Erstmal Grundlage. So, dann gibt's Guinevere Smith, was die Mutter von Granny ist, und die ist 1905 geboren und hat also Als Hausmädchen, also in ihren 20ern, hat sie als Hausmädchen bei den De Montforts gearbeitet. Und die haben auf, ich weiß jetzt nicht, Lanphier Manor oder Lanphier Castle oder wie auch immer. Also das ist eine Familie, die sich tatsächlich, die eine Seitenlinie von Simon de Montfort ist. Und der ist ja quasi, oh Gott, ich glaube, der ist auch so 13. Jahrhundert irgendwie richtig dick mit dabei gewesen. Also darauf ist natürlich die Familie auch mächtig stolz, auf dieses jahrhundertelange, diesen Stammbaum und so weiter und so fort. Und nun sind also Guinevere und Daphne dort auf diesem Landsitz, wie auch immer, 1927 aufeinander gestoßen sozusagen und haben ihre Zuneigung zueinander entdeckt. Ach, da steht's. Llanpellyn Manor habe ich das genannt. Und das liegt nämlich zwischen Llanreath und Pelland. Damit du selber mal in der Karte gucken könntest. Mhm. Weil diese beiden Orte, die gibt's tatsächlich. Ja, also die traf dort auf Guinevere und hatten einen Sommer lang also eine Beziehung. Und die Familie, also de Montfort, hat letztendlich rausgefunden, dass da was war. Und hat deswegen also Guinevere einfach mal rausgeschmissen, worauf Guinevere in ihrem Hexenzorn sie verflucht hat und das tatsächlich ernst gemeint hat. Denn dieser Fluch beinhaltet, dass dieser Familie fortan nur noch fortpflanzungsfähige Mädchen geboren werden und die Jungen alle impotent sind.
Sehr schön.
Ja, und das ist natürlich das Problem, weil ja in den damaligen Zeiten Frauen, wenn sie verheiratet werden, immer den Namen des Mannes annehmen, welcher auch immer das ist, und damit quasi die Familie de Montfort, also dieser Zweig, zum Aussterben verdammt ist. So. Daphne hat daraufhin eben diese frühe Form des Manuskripts Grannys Mutter gewidmet und da das dann eben reingeschrieben, das haben wir ja nun schon gehört. So, also, und die Familie bekam daraufhin noch zwei weitere Kinder, und zwar einmal Renette de Montfort und Ronald de Montfort. Ronald ist dem Fluch nach impotent, sodass dort also die Linie der de Montforts zu einem Ende kommt. Und Renette ist quasi ungefähr so alt wie Granny. Ja, und hier habe ich dann geschrieben, sie ist 1947 geboren und dementsprechend jetzt in 23, wo wir ja mal irgendwie zugange waren, dann 76. Und die ist verheiratet mit einem John Trelawne und heißt deswegen also auch eher Trelawne und nicht de Montfort. So, und die haben ein weiteres Kind. Und zwar einen Sohn, der wiederum aufgrund des Fluches ja impotent ist. Und dieser hat durch irgendeinen Zufall von diesem Fluch erfahren und hofft, dass sich in dem Manuskript, was auch irgendwie in der Familien, weiß ich nicht, dunklen Historie so durch die Gegend wabert, hat also die Hoffnung, dass sich in diesem Manuskript ein Gegenfluch versteckt. Ja, und letztendlich wird es aber so sein, dass wenn man da genau dann nochmal reintaucht und das wirklich liest, wird also tatsächlich nur ein solcher Fluch erwähnt und ein Hinweis darauf, dass ein gewisses Kompendium notwendig ist. Und was der Täter aus der Bibliothek mitgenommen hat, ist irgendwas anderes. Wie du schon sagtest, da hat also Grannys Mutter tatsächlich das also so irgendwie so magisch verstecken können, dass da stattdessen was anderes ist. Und der Witz ist, dass diese Renette tatsächlich in ihrer Freizeit gerne Äpfel anbaut sozusagen. Und es gibt eine alte Apfelsorte, die den Namen Renette de Montfort trägt.
Was für ein Zufall.
Das fand ich jetzt irgendwie gerade mal wieder passend. Wobei, auf die Idee ist Simone gekommen.
Ja, sie sehr meine, schön.
Mensch, da geht doch irgendwas mit Äpfeln noch.
Da geht doch noch was mit Äpfeln, ja.
Und sehr der schön. Witz ist, also was du jetzt nicht mitgekriegt hast, ich habe Renette auch schon mal noch ein bisschen sehr viel früher einmal kurz durchs Manuskript laufen lassen sozusagen, weil sie ist nämlich eine der Bridge-Partnerinnen von Granny. Granny steht auf ihre Äpfel, also auf die... Du weißt, was ich meine. Ja. Und hatte sich deswegen auch als eine der Sachen, die sie getan hat an dem Abend, bevor sie dann morgens tot geschlagen wurde, hatte sie tatsächlich dann auch für eine Lieferung dieser tollen Äpfel noch notiert, was sie von dem, was sie von Fumble kriegen muss, noch an sie weitergibt und so. Ja, also deswegen ist dieser Name schon mal aufgetaucht, nur dass du es jetzt noch nicht wusstest. Ja, ich finde es nämlich immer, also das hat mir an den Agatha Christie-Krimis immer nicht so richtig gefallen, dass manchmal so nach dem Motto 5 Seiten, bevor es dann zu Ende war, irgendeine Person einmal kurz durchs Bild gelaufen ist und die war es dann. Ja, und ja, das hat mir nicht ganz so gefallen. Deswegen dachte ich mir, da könnte man dann wenigstens diesen Aha-Effekt haben. Ach Mensch, von der habe ich mal was gelesen.
Ja. Ja, ich bin wahnsinnig beeindruckt. Jetzt fragt sich nur noch die Frage, wer ist denn jetzt dieser langfingerige Typ? Ist das jetzt hier
das
dieser?
Das ist der, wie auch immer er jetzt heißt, also der Sohn von Renette und John.
Oder?
Genau.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, erinnerte sich ja Granny daran, als sie selbst ein Kind war ein Teenager oder sowas, dass sie diesen Typen dann, als Jungen dann mal getroffen hat oder sowas.
Ja.
Also dass der etwas jünger war als sie, aber jetzt nicht so signifikant viel jünger
war.
Ja,
okay, dann müssten wir das noch anpassen, dass wir sagen, also dass dieser zwar jetzt kein Kind mehr war, aber eben anders als sie, also vielleicht war sie dann tatsächlich ja auch schon ebenfalls in ihren 20ern und der war halt vielleicht 12 oder weiß ich nicht, oder 15 oder so in der Richtung, so dass er also so quasi so ein typischer Teenager ist.
Aber das war doch eher so die Szene, dass sie sozusagen mit ihrer Mutter da unterwegs war und also ich glaube, dass sie da schon eher ein Kind sein müsste, weil wenn die schon in ihren 20ern gewesen wäre und dann einfach, da hätte sie
Ach
schon
so,
einfach
du meinst,
viel
dass
mehr
sie sich da,
gehabt.
Ja, okay.
Weil sonst könnte sie sich auf jeden Fall dran erinnern, wenn das wäre ihr aufgefallen, also das hätte sie sich gemerkt. Also so, wenn die jetzt selbst erst noch ein Kind ist, dann deswegen habe ich jetzt erst an den Bruder gedacht, also an diesen Ronald de Montfort, den du da noch geschrieben hast, an den Bruder von Renette, der ja durchaus ein deutlich jüngerer Bruder sein könnte.
Also sagen wir mal so.
Und es könnte natürlich auch sein, dass dieser Familienfluch oder mit den impotenten Männern, dass alle Männer jetzt irgendwie so lange Ringfinger haben.
Also dann ist es nämlich, dann passt das eher so, dass sie quasi Ronald gesehen hat, der tatsächlich der Zweitgeborene ist und damit sagen wir mal 10 Jahre jünger als Dings, aber eben schon dieses Ausgeprägte hat, das müssen wir dann quasi in dem Manuskript nur noch vorne entsprechend anpassen, dass er quasi ein Kind ist. Aber dass
ich glaube,
ihm
der
dann
war
dementsprechend
auch ein Kind.
Oder ach stimmt, der war ja in
ja,
dem Ding
der war,
ja gut, dann passt
der war ein
das
Kind
ja.
Und der war ein bisschen jünger als Granny oder ein Stückchen jünger als Granny, also so, das würde dann schon passen.
Genau, und dann ist es im Prinzip eher so, dass also dieser Ronald weiß, okay, bei mir wird jetzt nicht mehr wirklich was, weil ich bin jetzt ja auch 66. Ich muss jetzt keine Nachkommen mehr, aber man könnte ja wenigstens es versuchen in den modernen Zeiten. Da könnte man ja diesen quasi dem Sohn wieder diesen den Namen zu erkennen oder was auch immer, damit er dann wenigstens die Blutlinie fortführen kann oder so, dass er das quasi für seinen dass er dass er letztendlich sogar derjenige war, der das dem Sohn von der Renette alles so erzählt hat und ihn überhaupt so heiß gemacht hat darauf, das muss aber da sowas werden, weißt du? Also weil ja. Der Ronald wäre ja trotz allem, der wäre, glaube ich, ein bisschen zu alt. Auch, also selbst auch mit 66 würde ich mal sagen, die Pfanne wäre einfach trotz alledem zu schwer, um sie so zu handeln, quasi einfach mal schnell zuzuschlagen. Das muss jemand in der Blüte seiner Jahre sein, sozusagen. Mhm. Ja, und das, ja, da können wir uns ja dann, also ja, nicht hinlegen, aber im Prinzip eigentlich passt das. Der so, also dieser quasi damit Neffe von dem Ronald ist der Bösewicht, der letztendlich ja durch seinen Onkel, durch die vielen Erzählungen ja dazu berufen fühlt, das muss er jetzt irgendwie machen.
Ja, und den nennen wir Roderick.
Roderick.
Dass ich jetzt auch mal noch ein bisschen was beitrage zu dieser ganzen Backstory.
So, warte mal.
Frau Müller fügt den Namen hinzu.
Genau. Warte mal, dann mache ich mal hier. Nee. So? Ja. Roderick. Ja, genau, der Erlwurf.
Mhm. Ja.
Renette, Ronald und Roderick.
Ja.
Geil. Ja, finde ich gut.
Ja, wer ist eigentlich Grannys Vater, nur mal so am Rande?
Weiß ich nicht, der Gott Pan oder ich weiß es nicht. Also, können wir ja mal eruieren. Oder ihr Lieben da draußen, vielleicht habt ihr ja noch eine Idee für eine interessante Paarung, die zu Granny geführt haben könnte.
Ja. Weil von dem Vater ist natürlich überhaupt keine Rede geblieben.
Ja, bei diesen Naturreligionen, Hexerei und sowas in der Richtung, ist es ja oft das Matriarchat, was eher vorhanden ist. Und da sind die Männer ja meistens nur die Samenspender.
Auch wieder wahr. Und wir wissen auch nicht, warum Granny selbst nie sich verpartnert hat, in welcher Form auch immer.
Ja. Genau, also das wäre auch eine Frage, die mal noch zu klären wäre, aber muss.
Wenn sie für die Geschichte relevant hat.
Nee, eigentlich, ich würde jetzt mal fast sagen, nö. Wa?
Muss nicht, ja, muss nicht.
Gut.
Ja, also oder? Ich würde jetzt mal, ja, ich finde auch, das ist, ich bin jetzt sehr, sehr begeistert. Wenn wir jetzt hier diese Aufnahme beenden, werden wir jetzt off the record sozusagen noch besprechen, wie wir dann weitermachen. Also wer jetzt was schreibt und wann und was wir in der nächsten Folge machen. Ich habe da die eine oder andere Idee. Ja,
so
und deswegen
das.
Würde ich sagen, wir reiten jetzt mal in den Sonnenuntergang und und ich gucke mir meinen Terrier mit dem irren Blick an und den wehen Pfötchen. Er hat Pfotenaua.
Oh.
Ja.
Gibt schon traurige Musik dazu.
Ja, passt, also als hättest du es geahnt.
Macht's gut.
Tschüss.